das heutige Thema ist ja Tod. Und damit sind wir bei einem Thema, das uns alle irgendwie direkt oder indirekt existenziell betrifft. Alle Menschen existenziell mehr oder weniger betrifft. Ich glaube, dass ja, das ein
mehr
Thema
oder weniger ist gut, ne?
Mehr als weniger.
Ja, wenn du mit deinem Tod sozusagen nicht so oder mit dem Tod generell nicht so konfrontiert wirst, und da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal, wie die Gesellschaft damit umgeht,
dann
auch weniger. Das ist ja auch eine Frage, inwieweit der Tod überhaupt in der Gesellschaft zugelassen wird als Thema.
Wie man sich auseinandersetzt.
Wie man sich damit auseinandersetzt, genau. Ja. Ja. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht, auf das ich kürzlich gestoßen bin. Da sagt eine Frau, und zwar Christine Stein, schreibt hier: Mein Körper liegt auf dem OP-Tisch, der Brustkorb ist geöffnet. Ich schwebe unter der Decke und sehe auf mich herunter. Die Chirurgen sagen: Schneller, wir verlieren Sie. Ich empfinde nichts, bin nur erstaunt. Und dann ist da dieses Licht. Es ist wunderschön. Plötzlich habe ich warmen, weichen Boden unter den nackten Füßen. Meine Großeltern kommen auf mich zu. Sie rufen Tine und umarmen mich. Sie sind gestorben, bevor ich alt genug war, mich an sie zu erinnern. Ich muss also tot sein. Das sind Christine Steins Erinnerungen an ihren Tod. Am 22. April 2000 ist die damals 19-Jährige 23 Minuten lang klinisch tot, bis die Ärzte es schaffen, sie zu reanimieren. Was sie erlebt hat, nennt man Nahtoderfahrung. Ich denke, jeder von uns hat das schon mal gehört. Ich selber habe noch keine gemacht. Aber die Frage ist ja schon, wie ordnet man das ein? Wie bewertet man solche Nahtoderfahrungen? Wie seht ihr das?
Naja, wer schon mal in einer schlechten Predigt gesessen hat, hat vielleicht schon mal eine Nahtoderfahrung gemacht. Aber
das ist ein bisschen anders wahrscheinlich.
Oder ähnliche Erfahrungen. Ich finde, das Wort sagt es ja. Also es ist eine Nahtoderfahrung. Erfahrung. Es ist ja immer eine Frage der Definition. Und der Tod ist ja die Definition, dass einer nicht mehr zurückkommt.
Ja. Also eigentlich... Also
weitgehend, wenn man jetzt nicht medizinisch redet.
Mhm. Eigentlich, wenn du mal die Grenze überschritten hast, kommst du nicht mehr zurück. Also daher kann auch keiner sagen, wie es denn wirklich ist.
Würde Sagst jetzt, du? Ja, würde ich jetzt so sagen. Ich würde sagen, wenn einer zurückgekommen ist, war er eben noch nicht tot.
Mhm. Deshalb Nahtoderfahrung.
Deswegen wird es ja auch so bezeichnet.
Auch so bezeichnet, ja.
Aber ist das nicht auch so ein Fenster ein Stück weit? Also so wird es ja auch gesehen von den Leuten, ne? Dass man sagt, wir wissen nicht, was der Tod ist. Er ist zumindest für mich eine existenzielle Bedrohung. Er wird als bedrohlich empfunden, ja, weil er uns aus dem Leben nimmt. Und deswegen auch die Neugier oder die Frage, was passiert da eigentlich? Ne? Was ist das? Geht es weiter irgendwie? Ist das eine Stufe, die man dann in ein neues Dasein sozusagen transformieren kann? Ja? Und das hört sich ja alles so an. Diese Nahtoderfahrungen sind ja oft so, dass man dann in Licht, einen Tunnel oder irgendwie sowas, eine neue Ebene der Existenz, die man dann erreicht oder so. Ne?
Naja. Das
klingt ja fast so. Ne?
Es ist ja, ich glaube, es sind ja auch Berichte zusammengesammelt worden von Nahtoderfahrungen und die Bilder, die dann kommen, sind auch sehr kulturell geprägt. Also es geht weniger darum, dass da wirklich ein Fenster hinter diese Realität geöffnet wird, sondern dass man in Asien, Afrika, Südamerika irgendwie die Schilderungen schon so geprägt sind, wie man sich das kulturell vorstellt.
Also, du sagst also, letztlich ist nicht da eine unabhängige Wirklichkeit da, sondern es ist im Grunde genommen schon das, was sich der Mensch vorher gebildet hat, was dann im Nahtoderlebnis nochmal auftaucht oder so.
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es so ist. Ich meine, das ist ja ein sehr geheimnisvoller Vorgang. Und du hast schon angeführt, wir Menschen sind neugierig. Weil wir nicht, wie sollen wir das auch erleben? Und wir wissen im Vorhinein schon, wenn wir es erleben, können wir hinterher nicht davon berichten. Aber wenn es dann tatsächlich passiert, dann ja, sind das, glaube ich, auch Interpretationen. Das ist wie ein Traum. Aber wer kann das schon wirklich erklären? Kann man es physiologisch erklären? Kann man es mental-psychologisch erklären? Es gibt da verschiedene Ansätze. Aber ich glaube, letztlich bleibt es ein Geheimnis, was da tatsächlich passiert.
Vielleicht kann man dem ja schon auch noch mal ein bisschen auf die Spur kommen, dem Geheimnis. Zumindest in der Bibel ist es ja so, dass auf den ersten Seiten auch gleich der Tod sozusagen in Erscheinung tritt. Ich habe hier jetzt einfach mal Genesis 2 aufgeschlagen, also gleich die ersten Seiten der Bibel. Erstes Buch Mose, Kapitel 2. Und da droht Gott ja an, dem ersten Menschenpaar, dass die Konsequenz einer Gebotsübertretung, also der Trennung von Gott, der Tod ist. Also in Vers 17, Kapitel 2, 1. Mose, heißt es hier, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Aber den Ausdruck, das ist eine Androhung der Strafe, obwohl wir noch nicht wissen, was ist denn das eigentlich? Die Welt bis daher kannte ja den Tod nicht.
Finde ich ja interessant, dass du als erstes diesen Todesvers zitierst und nicht den Vers, wo das Leben kommt. Man könnte ja dann interpretieren, der Vers ist praktisch der Rückwärtsgang zu dem, was in Vers 7 beschrieben wird. Ja, da machte Gott der Herr den Menschen aus der Erde vom Acker, blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und da steht ja interessanterweise auch ein Wort, Nefesh im Hebräischen, was eben auch, ich glaube in der alten Luther ist es noch so, mit Seele übersetzt ist.
Elberfelder auch. Ich habe jetzt hier die Elberfelder.
Also bei mir steht Wesen in der Luther, in der neuen Luther.
Ja. In der alten auch. Mhm. Aber in der Elberfelder steht auch noch Seele, eine lebende Seele. Ja. Mhm. Also die mittelalte.
Das heißt, du würdest laut Vers 7 dann sagen, der Mensch ist ein zusammengesetztes Wesen aus Staub von der Erde, also das Leibliche, Odem des Lebens. Ja. Und das macht dann das lebendige Wesen oder die Seele des Menschen aus. Und wie könnte man sich dann vorstellen, dass so ein Rückwärtsgang funktionieren würde? Also der Tod?
Ich weiß jetzt nicht genau, was mit Rückwärtsgang gemeint ist, aber ich hatte auch so einen ähnlichen Gedanken wie Winfried. Also wenn man jetzt den christlichen Glauben, also die Bibel liest, dann beginnt sie nicht mit dem Tod, sondern sie beginnt in der Tat mit dem Leben. Also ganz am Anfang steht der Schöpfungswille Gottes und auch seine Absicht, dass nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere, alles, was als lebende Seele bezeichnet wird, wird ja nicht nur der Mensch als lebende Seele bezeichnet, sondern auch, werden auch Tiere so bezeichnet, dass sie leben. Punkt. Also der Tod war nicht vorgesehen, sondern ein aktives Gestalten von Leben. Interessanterweise auch ein Baum des Lebens, was ja die Annahme oder was deutlich macht, dass der Mensch irgendwie sich auch aktiv am Leben beteiligt. Also er muss wohl von diesem Baum des Lebens essen, damit er lebt oder am Leben bleibt. Obwohl es auch die anderen Bäume im Garten gibt. Und dann entsteht die Möglichkeit, dass der Tod Teil der Wirklichkeit wird.
Aber nur dann, wenn der Mensch Gott nicht gehorsam ist.
Nur dann, wenn der Mensch sich dafür entscheidet, diesen Tod in seine Wirklichkeit hineinzulassen, indem der Mensch von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen ist. Das heißt, es hat wohl was auch mit dem Bösen zu tun. Also dass das Böse Teil der Wirklichkeit, der Realität wird. Und damit dringt der Tod in die menschliche Wirklichkeit hinein. Aber glaube ich, ganz grundsätzlich
ist wichtig. Das ist die Negation von Leben. Also insofern ist jetzt nicht Tod Körper minus Geist, sondern Tod ist das Gegenteil von dem, was vorher da war.
Genau.
Also der Mensch ist kein lebendiges Wesen mehr.
Genau.
Würde ich jetzt aus Vers 7
schließen. Also du hattest ja Nefesh erwähnt als Seele, Lebendigkeit.
Nefesh Haya, lebendiges Wesen.
Ne? Genau. Und da steht ja auch, er wurde, ist ja ganz gut hier übersetzt, er wurde ein lebendiges Wesen, nicht er bekam eines, sondern so wurde er, was er ist.
Mhm. Genau.
So. Und der Tod ist die Negation davon, dann ist das nicht mehr vorhanden. Was uns natürlich immer konfrontiert mit, wem geben wir den Primat, also dem Leiblichen oder dem Geistigen, oder muss das Geistige irgendwie noch fortbestehen?
Das heißt, laut dem Schöpfungsbericht hier geht es nicht darum, dass es irgendeinen Bereich gibt im menschlichen Leben, das jetzt eine Unsterblichkeit an sich hätte. Also sprich die Seele als Vorstellung oder sowas.
Na, das ist ja verankert hier, da waren ja zwei Bäume.
das haben wir doch auch hier, wo ist der andere Baum? Da gibt es ja noch einen Baum des Lebens.
Vers 9.
Vers 10. Vers 9. Und da haben wir ja schon zumindest in dem Bild verankert, das Leben kommt von dem, der die Bäume gepflanzt hat oder der diesen Baum gepflanzt hat. Und nachher sehen wir ja, Zugang zum Garten wird barrikadiert. Und damit eben auch der Zugang zu dem Baum des Lebens. Das heißt, unsterblich ist Gott, sonst keiner.
Zeigt ja für mich auch, dass deswegen, glaube ich, es nicht natürlich ist, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Wenn man jung ist, wenn man Kraft hat, wenn man gesund ist und wenn man jetzt nicht beruflich bedingt mit dem Tod sich auseinandersetzen muss, ist das ja etwas, was weit weg sich anfühlt. Es kommt einem nur sehr nahe, wenn dann eine Diagnose, Krankheitsdiagnose, die vielleicht tödlich sein kann, dann auf einmal, oh, Krebs, ups, okay. Oder wenn in der Familie Menschen sterben. Ja, so für mich, meine erste Erfahrung mit dem Tod war, als mein Opa gestorben ist und dann durch das Dorf gezogen wurde und der Sarg lag da und man fuhr so auf und ab, Menschen kamen, es wurde geklagt und geschrien und geweint und dann gehen wir in diese dunkle Kirche, ein orthodoxes Dorf.
Das war aber schon eine andere Trauerkultur dann auch.
Das war eine andere Trauerkultur, ja. Das war so ein Dorf in den Karpaten, wo man dann noch so durch das Dorf zog.
Laut geklagt und geschrien wird bei uns jetzt nicht so.
Nein, nein. Ich kann mich noch an meine Oma erinnern, die wirklich weinte oder auch andere Frauen, die wirklich klagen. So, der wird geklagt, wie ist den Verlust beklagt. Und dann diese dunkle orthodoxe Kirche, wo dann daneben noch irgend so ein Sack war mit irgendwelchen anderen Knochen. Das heißt, in dem Grab war vorher noch jemand so, und ich war damals wahrscheinlich 5, 6. Ich wurde irgendwie müde des Gehens, mein Vater hat mich auf den Schultern getragen. Da begegnete zumindest jetzt ich zum ersten Mal dem Thema Tod, das aus kindlicher Sicht. Ich habe es auch jetzt nicht da groß verarbeiten können. Aber es ist nicht natürlich, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, denn wir sind zum Leben geschaffen worden. Wenn er eine Realität wird, dann sind wir, glaube ich, jedes Mal schockiert.
Ja, aber das ist doch gerade das, was bei Kindern passiert, weil dann fragen sie, was ist denn jetzt? Also hast du dich doch wahrscheinlich auch gefragt, was ist jetzt mit Oma? Weil als Kind kennst du nur das Leben. Du bist ja in diesem ersten Zustand sozusagen, wo du das Leben genießt und auflebst. Und dann muss man kleinen Kindern auf einmal erklären, ja, was jetzt? Also Oma ist nicht mehr.
Ja, und vor diesem Hintergrund ist es ja auch, ich würde mal sagen, menschlich sehr verständlich und nachvollziehbar, dass die Idee aufkommt, das kann jetzt noch nicht alles gewesen sein, sondern der Schock ist eigentlich so groß, der Schock über diese völlige Zäsur von einem Moment auf den anderen, dass der Mensch auf die Idee kommt, der schon vor Jahrhunderten, Jahrtausenden auf die Idee gekommen ist, da lebt was weiter. Da ist noch etwas, das bleibt. Und ich kann mich erinnern, ich habe mit einer älteren Dame Kontakt gehabt vor Jahren, die keine Familie hatte, außer ihrer Mutter, mit der sie zusammen gelebt hat und die dann schließlich gestorben ist. Und für sie war das, und das gilt ja auch für viele andere Menschen, ein ungeheurer Trost, diesen Glauben zu haben, meine Mutter schaut mir zu. Die ist irgendwie da. Ja, ich kann mit ihr reden, ich höre sie zwar nicht mehr, aber ich weiß, sie ist da irgendwo. Also ich glaube, menschlich gesehen ist das sehr verständlich. Man will dadurch, durch diese Vorstellung, da lebt was weiter, noch irgendwie das Leben verlängern.
Ja, klar, weil wir ja auch nicht nur eben zum Leben geschaffen wurden, sondern auch zu einem Leben in Gemeinschaft mit Menschen, die wir mögen.
So geht der Text ja weiter. Als nächstes. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.
Genau.
Genauso geht es weiter.
Ja, genau. Also eigentlich das Gegenteil von wieder dem Guten ist das Alleine-Sein, das Isoliert-Sein. Und jetzt eben Opa loszulassen, Mama loszulassen, den geliebten Mann loszulassen, das geliebte Kind loszulassen. Das ist schon,
das ist traumatisch,
erschüttert.
Keine Frage.
Das erschüttert. Absolut. Die Frage ist ja dann nur, wie geht's weiter, wenn es weitergeht, wann geht's weiter? Das sind dann alles so natürlich Folgefragen.
Genau. Ja. Die Frage ist ja, wenn wir als Christen uns auf die Bibel beziehen, ist ja unsere Frage, wie können wir, welche Informationen kriegen wir denn aus der Bibel dazu?
Genau. Ja. Was also ist die nächste Information, die ich kriege, ist, dass da eine Schlange im Baum sitzt und die sagt genau dasselbe, ihr werdet nicht sterben. Mhm. Also dieses, es geht irgendwie weiter, ist nicht, also ist die Stimme der Schlange. Also ist ja hier erstmal im Kapitel 3, da sagt sie ja im Vers 4.
Vers 4, ihr werdet keineswegs
des Todes sterben. Und das ist ja, psychologisch haben wir es ja gerade versucht zu beleuchten. Du jetzt auf die Art der seelsorgerlichen, des tröstenden Gedankens, die ist noch irgendwo da. Ich habe aber auch schon Leute gehört, die sagten, ich habe keine Lust, dass die immer noch gucken, was ich mache. Ja, das hat meine Mutter schon gemacht, als sie gelebt hat. Und irgendwann bin ich deswegen ausgezogen und bin erwachsen. Und ich möchte nicht, dass meine Angehörigen von oben noch runter gucken und sehen, was ich mache. Das ist für mich kein tröstlicher Gedanke.
Dass für die das ja auch kein Himmel ist, wenn die zum Beispiel sehen, die liebe Tochter oder wer auch immer, ist in einen schweren Unfall verwickelt und liegt auf der Intensivstation. Das ist ja kein Himmel. Sie können nicht helfen, sie können nicht eingreifen. Also die Seite muss man dann auch wieder sehen.
Und auf der anderen Seite, du hast ja schon gesagt, Klaus, Gott hat ja das Leben hier auf der Erde, so wie er es hier vorbereitet hat, als das in den Idealzustand geschaffen. Ja? Warum sollte es dann ein Jenseits geben, eine wie auch immer geschaffene Existenz, die dann noch besser ist oder nach dem Tod irgendwie besser sein sollte? Ja? Also wenn Gott es als Strafe hier nimmt, den Vers 7, also die Übertretung des Gebotes hat zur Folge, dass der Mensch sich von Gott trennt und damit auch stirbt, dann muss das ja auch eine Strafe sein, nämlich die Auslöschung des Lebens. Ja. Kann nicht bedeuten, dann bist du halt woanders, ja, in irgendeinem anderen Reich und guckst unter dir die alte Erde mal an, ne, von oben oder so.
Aber ich frage mich ja auch so, ist das eine Strafe oder ist es in der Tat eine Konsequenz, wenn das Böse in eine Wirklichkeit eindringt? Führt es dann dazu, dass der Tod auch dann zu einer Realität wird, der man dann nicht mehr auskommt?
Also ich glaube, der Anfang des Kapitels macht ja deutlich, also auch des ersten Kapitels, Leben geht von Gott aus. Das ist ja biblische Aussage, auf welche Art auch immer, es geht von Gott aus. Hier als Odem, im Kapitel 1 als Wort. Und ich glaube schon, dass das so eine Art, dass da so eine Logik hintersteht, dass Leben gibt es nicht an sich, getrennt von dem, der es gibt. So. Und deswegen ist für mich schon die Logik, Leben kommt mit Gott, wenn ich mich gegen Gott entscheide. Das gibt es nur im Package-Deal sozusagen. Also ich möchte ja gerne Leben haben, aber ohne Gott vielleicht. Ne? Und dann am liebsten noch ewig. Aber das ist ein Widerspruch für die Bibel, weil das Leben an sich, das gibt es von ihm. Er ist derjenige, der es stiftet. Und naja, gut, wenn wir jetzt weitergehen, ne, wir haben ja noch eine dicke Bibel vor uns, und dann sehen wir, dass Gott trotzdem, auch schon hier angefangen, ja, ganz viel Leben gewährt, auch im Widerstand gegen ihn. Ne? Denn die Schlange sagt, an dem Tag, da stand ja an dem Tag, genau, da du von ihm isstest, musst du des Todes sterben. Aber es ist ja auch überhaupt die Gnade der Geschichte, die hier vorangeht. An dem Moment, wo sie da reinbeißen in die Frucht, fallen sie eben nicht tot um. Also Leben wird auch gewährt im Widerstand zu Gott.
Und wie erklärt ihr euch das? Also es steht ja wirklich hier in dem Tag, ne, wo du davon isst. Das klingt so sehr, sehr zeitbezogen. Ne? Zack, da und dann passiert dann doch nichts. Ne? Werden sie mit Fällen begleitet, heißt es hier in Kapitel 3 ja weiter. Ne?
Ja.
Und leben noch hunderte von Jahren. Also,
ja, Leben ist eben differenziert zu betrachten. Da gibt es eben dieses biologische Leben. Die Frage ist, was meint Gott? Natürlich, das biologische Leben wird einmal enden, bei jedem Menschen. Aber eigentlich meint er ja das Leben mit ihm. Und das bedeutet immer ewiges Leben. Gott hat ja nicht nur biologisches Leben geschaffen, dass die Menschen eine Zeit lang leben können, sondern wenn er Leben gibt, dann gibt er Leben total. Ohne Begrenzung, ohne Zeitbeschränkung. Das ist immer da. Aber hier hat der Mensch eben durch seine Entscheidung...
Naja, und es geht um Zustand. In welchem Zustand, wenn ich noch nicht glaube, im hebräischen Denken stellt sich die Frage nicht so sehr, weil wir immer um der Tag und das muss dann an dem Tag geschehen und so, sondern da geht es eher um diesen Zustand, dass, wie jemand sagen würde, an dem Tag, an dem ich mich infiziert habe, mit
einem tödlichen Virus, bin ich gestorben. Also da ist dieser Prozess unumkehrbar eingeleitet worden.
Und ja nicht nur, also wir würden ja als Christen nicht nur den Individualtod hier sehen durch den Sündenfall des Menschen, sondern eben auch durch den Sündenfall das Sterben oder die Degeneration der ganzen Welt. Ja? Also der Natur, der Tierwelt, das generell des Lebens und so weiter. Also das heißt, der Tod ist hier nicht nur ein Ereignis, sondern auch ein Prozess, der des Verfalls sozusagen, der dann letztlich in der Auflösung endet.
Ich meine, seine Eindeutigkeit verliert es schon dadurch, dass es in der Tat weitergeht. Also dieses Versprechen der Schlange, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, erfüllt sich ja teilweise. Sie leben weiter. Und diese, sagen wir vielleicht, Unklarheit, wo ist denn jetzt die Quelle des Lebens? Also wo gibt es denn Leben? Wo liegt denn Leben drin? In der Fruchtbarkeit der Frau, in dem Samen des Mannes. Das ist ja auch so, das sind ja diese ganzen Kulte dann, die entstanden sind. So die fruchtbare Frau, sie gibt Leben. Nein, es ist der Mann, der eigentlich das Leben gibt. Okay, sie beide, also wir leben ja weiter. Dann auch so Formen, so wir leben in der Erinnerung weiter oder wir werden unsterblich durch die Bauten und durch die Dinge, die wir schaffen. Also, sagen wir mal, klarer wäre es gewesen, wenn sie in der Tat umgekippt wären.
Wären eine kurze Bibel geworden.
Die Bibel wäre nur 3 Seiten lang gewesen. Niemand hätte sie mehr gelesen. Es wäre klar gewesen, Gott ist der Ursprung des Lebens, ohne ihn kein Leben. Aber so wird es halt für die Schlange oder das, was hinter der Schlange ist, bleibt es immer noch so ein Thema. Vielleicht ist es ja doch möglich, außerhalb von Gott Leben zu haben.
Aber das ist doch genau das, was du hast ja gerade erwähnt, diese Bauwerke der Antike und so weiter, die versuchen ja dann teilweise auch, indem sie astronomisch ausgerichtet sind, so diese Sterne auf die Erde zu holen. Das zeigt für mich doch den Wunsch des Menschen, also dieses innere Bedürfnis, dieses ewige Leben oder das Leben fortsetzen zu können auf Dauer, auch über den Tod hinaus. Ja? Und das zeigt auch wieder diese Widerwärtigkeit, das Nicht-Dazugehörige von Anfang an, ne? Das der Tod dann bildet.
Und der Rest der Bibel zeigt eben, wie der Weg zum Leben tatsächlich geht. Also im Gegensatz zu den menschlichen Versuchen, unsterblich zu werden durch was auch immer. Ja, oder unsterblich zu sein oder eine unsterbliche Einheit zu haben, die den Körper verlässt. Ja, nach dem hellenistischen Weltbild. Die Idee geht wieder irgendwo in die Sphären und dann gibt es ja im Anschluss daran noch die ganze Idee der Reinkarnation. Also da kann es dann wieder eine Fleischwerdung geben, dass wieder diese Einheit in einen Körper hineingeht. Das sind ja die menschlichen Vorstellungen. Aber die Bibel zeigt eben deutlich, dass da sind wir auf dem Holzweg. Sondern Gott hat einen besonderen Weg, wieder ins Leben zu bringen.
Und trotzdem, unser Thema lautet ja der Tod. Das heißt, auch wenn es vielleicht etwas negativ ist, mit dem Leben müssen wir uns ein andermal beschäftigen.
Die Frage, wenn du über Tod redest, musst du auch über Leben reden.
Die Frage bleibt ja trotzdem, was passiert da? Ja, gibt es nicht in der Bibel auch Hinweise darüber, wie das konkret läuft? Also was da passiert, was das ist? Du hast ja vorhin von einem, wie hast du es gesagt, Rückwärtsgang oder sowas?
Rückwärtsentwicklung.
Rückwärtsentwicklung. Wie stellst du dir das vor? Also was würdest du sagen, wie stellt die Bibel diese Rückwärtsentwicklung dar? Was passiert da?
Also wenn ich zum Beispiel im Predigerbuch lese, das ist das Buch des weisen Mannes, Kapitel 3, da wird was gemacht, das schwer zu akzeptieren ist für den einen oder anderen, aber ihr habt das schon erwähnt, ja, wenn es um dieses Faktum Leben und Tod geht, um diesen Prozess, dann wird der Mensch mit dem Tier gleichgestellt. Hier Vers 18, ja, ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und sie sehen, dass sie selber sind wie das Vieh. Jetzt wird es begründet, Vers 19. Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh. Wie dies stirbt, so stirbt auch er. Bis hierhin ist es ja noch einfach. Ja. Tiere sterben auch, der Mensch stirbt, aber jetzt geht es ja weiter. Und sie haben alle einen Odem. Hier kommt also wieder dieser Ruach, den wir schon in 1. Mose 2 hatten. Und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh, denn es ist alles eitel. Es fährt alles an einen Ort, es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Mhm. Und dann gibt es ja noch den Text in Kapitel 9, Vers 5. Die Lebenden wissen, dass sie sterben, wenn die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Und Vers 10, alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu, denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Also das Einzige, was ich hier lese, ist, dass dieser Odem, wie auch immer man sich den vorstellen muss, es wird ja sehr bildhaft dargestellt in 1. Mose 2, Gott neigt sich zu dieser Form, die er geschaffen hat, aus dem Staub der Erde und bläst ihm, wir würden sagen, bläst ihm Luft hinein. Ja? Da steht eben Odem. Und dadurch wird der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Und hier heißt es, der Odem geht wieder weg. Der ist aber keine selbstständige Einheit, die selber für sich denken kann. Sonst würde hier nicht stehen, der Tote ist tot, der kann nichts mehr denken.
Du meinst kein Bewusstsein mehr.
Ist kein Bewusstsein mehr, genau.
Naja, das ist ja immer so diese große Frage, wenn man jetzt die beiden Modelle nebeneinander hält. Das eine, das eben sagt, es gibt ein Primat des Geistes und das Geistige überlebt immer irgendwie. Mhm. Ja. Da muss man sich natürlich fragen, wo war das denn vorher? Vor ein Mensch gezeugt oder geboren wurde. Ne? Also muss ja auch irgendwo herkommen. Also das sind ja, dann gibt es die Frage, wo ist die Verbindung zwischen, gibt es eine Verbindung zwischen Geist und Materie? Es ist ja, also das ist ja sehr abstrakt und eben hellenistisch gedacht, sehr alles per Definition und abgegrenzt. So denkt die Texte, die wir lesen, die denken alle so nicht. Die denken ja immer verschränkt und ineinander verschachtelt und eben auch bildlich. Und das Bild ist ja einfach ja auch von dem entnommen, der dem Odem gibt. Da geht's wieder zurück, das Leben. Mhm. Ja? So, wie schaffen wir die Brücke? Bei dem anderen Modell, wo man sagt, der Mensch stirbt und damit ist er auch tot und er hat keine Gedanken, kein Andenken, ja, was wir gerade gelesen haben, diese Verse, muss man natürlich fragen, wenn wir dann, und dazu werden wir ja sicherlich auch kommen, wenn wir über Tod reden, dass das nicht das letzte Wort ist, sonst wären wir ja nicht als christliche Theologen zusammen, dann würden wir sagen, wir sterben alle und das war's. Mhm. Also, und wenn ich dann wieder zurückkomme in der Auferstehung, wo war ich? Das ist ja eine berechtigte Frage. Und bin ich das dann
richtig,
noch?
Richtig, genau.
Also heute gibt es Filme, wo das ja experimentell oder künstlerisch durchdacht wird, dass jetzt die Information eines Menschen, sprich das Gehirn, auf eine Festplatte geladen wird und dann irgendwie, es gibt ja so mehrere filmische, wie nennt man das?
Transhumanismus.
Also die Information Mensch wird genommen, wird
die Maschine ausgeladen,
digital gespeichert und kann dann nachher wieder, hoffentlich im Film natürlich, downgeloadet werden. Muss ich mir das so vorstellen? Also bin ich auf Gottes Festplatte immer noch vorhanden? Und Auferstehung bedeutet, der Meier kommt zurück.
Ja, aber für viele ist das natürlich zu abstrakt. Das ist zwar so schön modern digital gedacht, aber wir haben ja schon
digital
seit...
Digital ist abstrakt.
genau, das meine ich. Und wir haben ja schon seit vielen Jahrhunderten die Vorstellung, dass tatsächlich die Seele in den Himmel geht, vorausgesetzt, der Mensch hat gut genug gelebt und kommt in den Himmel. Und dann bei der Auferstehung praktisch der Körper, wo man jetzt auch wieder einschieben muss, den es nach so und so vielen Jahren gar nicht mehr gibt, also materiell nicht mehr gibt, weil er zerfallen ist. Aber der Körper wird dann wieder vereinigt mit der Seele. Das ist die Vorstellung, die sehr, sehr viele Christen haben. Mhm. Noch mit der Variante, wenn ich Pech habe, landet meine Seele in der Hölle.
So ist es, ja.
Und dann gibt es dann keine Wiedervereinigung mehr, dann ist es vorbei.
Aber du hast ja gerade gesagt, Dennis, dass die zwei Grundsatzmodelle letztlich auch verschiedene Antworten haben. Ja? Und also die eine Sache ist das, was du gesagt hast, der platonische Dualismus. Seele, Leib. Ja? Der Leib stirbt, zerfällt.
Mit dem Primat der Seele.
Mit dem Primat der Seele. Und die Seele ist unsterblich und geht in den Himmel und, oder in die Hölle. Ja? Mhm. Aber sie lebt auf jeden Fall irgendwie. Ja?
Und platonisch musst du vielleicht einschieben, Platon. Ja?
Der Philosoph, der,
griechischer Philosoph,
der eben diese beiden Bereiche getrennt hat und das Geistliche,
das Jahrhundert vor Christus,
ja. Genau, das Geistige eben als Primat gesehen hat, über dem Leiblichen. Ja. Das hat ja schon den Vorteil gegenüber dieser Sicht, die wir gerade aus der Bibel versucht haben rauszuarbeiten. Die Bibel geht ja davon aus, dass der Mensch dann wirklich tot ist nach dem Tod. Mhm. Also es gibt keine Seele, es gibt der Leib zerfällt, es gibt keinen Menschen mehr. Sie wissen nichts, die Toten. Das ist ein Bild dafür, dass eben nichts mehr existiert. Mhm. Und dieses Modell von Platon, was dann auch später in die kirchliche Lehre eingewandert ist, sagt ja letztlich, dass es eine Kontinuität gibt, genau, zur Person. Ja? Mein Ich, meine Persönlichkeit und die Eigenarten und so weiter, das transportiert eben durch die Seele und überdauert durch die Seele auch die Zeit des Todes. Mhm. Und damit ist sichergestellt, dass ich dann später in der Auferstehung, von der die Bibel ja auch spricht, dann auch meine Persönlichkeit behalten werde. Ja? Das Modell der Bibel.
Wo, ja, gut.
Das Modell der Bibel hätte ja die Frage oder würde die Frage offen lassen: Ja, wo ist denn jetzt, wo bin denn ich? Ja, und wer garantiert denn, dass ich dann oder dass der Leib dann wieder ich bin?
Ne? Aber wäre das nicht dieses Modell, was du gerade geschildert hast, eine Minimierung der Schöpferkraft Gottes? So kommt mir das nämlich vor. Sondern ich muss tatsächlich in meiner Vorstellung irgendwie sicherstellen, dass ich irgendwo gelagert werde, dass ich abgespeichert bin. Mhm. Und versuche dann mir vorzustellen, wie das passiert. Wobei das biblische Modell einfach lapidar sagt, Gott lässt mich wieder auferstehen.
Aber also die Bibel kümmert sich ja in der Tat nicht um diese Lagerung, wenn ich jetzt mal diese Predigertexte, ja, ich einmal nur die Konsequenz
der gibt's einen Ort.
Die Konsequenz der Texte ist ja eine ganz andere. Ich gehe nochmal Prediger 9, ab Vers 5. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Okay, die Toten aber wissen gar nichts, da ist kein Bewusstsein. Sie haben auch keinen Lohn mehr, da gibt es auch nichts mehr irgendwie zu erwerben. Denn ihr Andenken ist vergessen, schrecklich. Also sie werden viele von denen vergessen, was ja auch stimmt. Ja. So, auch ihr Lieben, auch ihr Hassen, auch ihr Eifern ist längst verloren gegangen. Also Emotionen sind auch dahin. Genau. Und sie haben ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Die Konsequenz ist jetzt nicht, sich zu fragen, wo lagert jetzt denn der gestorbene Mensch, sondern geh hin, isst dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Also hier die Konsequenz ist, lebe hier und jetzt, gewinne dem Leben das Gute ab, das es dir bietet. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das es dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben. Also das ist so der Hebräer, der sagt, lebe, iss, trink, genieße, denn irgendwann ist es vorbei.
Ja, das ist ja alles wunderbar. Aber was passiert, wenn ich es jetzt verbockt habe? Wenn ich zu viel genossen habe, wenn ich falsch genossen habe.
Das ist ja nochmal eine andere Frage. Das ist nochmal eine andere Frage.
Naja, aber ich sag das
mit Vers 10. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tu in deiner Kraft. Ja. Denn es gibt weder Tun noch Berechnung, noch Kenntnis, noch Weisheit im Sheol, in denen das du gehst.
Aber sind wir doch ganz offen. Eine ganze Kirche hat praktisch, ich würde fast sagen, ich will ja niemanden schockieren, aber man muss ja auch mal die Wahrheit aussprechen, eine ganze Industrie aufgebaut. Auf dem Gedanken, wenn du es verbockt hast, kriegst du nochmal nach dem Tod eine zweite Chance, indem deine Angehörigen dafür sorgen, dass in der Kirche eine bestimmte Zeremonie stattfindet und durch diese Zeremonie wird dir noch eine zweite Chance eingeräumt. Verstehst du?
Ja.
Aber das ist jedenfalls nicht das, was ich in der Bibel lese.
Nein.
Aber man kann aus diesem Gedanken, was ist denn, wenn ich es verbockt habe, kriege ich noch mal eine zweite Chance. Da kann man offensichtlich eine ganze Industrie draus machen. Eine religiöse Industrie.
Ja, es ist in der Tat auch so geschehen und immer noch möglich, das zu machen. Kann man ja auch gleich noch mal drauf kommen. Aber für mich war noch mal, ist wichtig, dass es für den Autor offensichtlich beschäftigt er sich nicht mit der Frage, wo ist der Speicherort und wie wird es gespeichert? Oder wie?
Ja,
er hat ja auch ein Kapitel bisschen 9 Hang nicht. Zur Schwermut.
In Kapitel 9 nicht.
Der Prediger. Ja.
Ne? Denkst
mal
du
abgesehen von dem Genuss.
Ich würde auch sagen, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen der Diesseitsbezogenheit des Alten Testaments und der Auferstehungshoffnung des Neuen. Wobei ich das nicht gegeneinander ausspielen will, aber es gibt da schon Unterschiede. Zumindest graduell. Ja. Ich würde aber trotzdem noch mal gerne auf den Kapitel 12, wenn wir schon beim Prediger sind, noch mal auf das letzte sozusagen, die letzten Worte noch mal zurückkommen wollen. Da wird zumindest ein Stück weit ein Kontinuitätsgedanken aufgenommen in Vers 7. Denn da heißt es, der Staub muss wieder zur Erde kommen, das hatten wir ja schon, ne, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Jetzt gehe ich davon aus, dass hier auch Ruach steht, das hebräische Wort, was auch mit Odem übersetzt wurde. Mhm. Also da gibt es dann schon was, was wieder zu Gott zurückgeht. Mhm. Könnte das Kontinuitätsmoment sein vielleicht?
Ich komme nochmal auf das zurück, was ich eben sagte. Gott gibt Leben. Ja? Und es gibt auch eine Richtung, die Bibel in allen ihren Erzählungen vorgibt, nämlich kein Primat des Geistes oder der Seele, sondern wie der Theologe Oettinger mal gesagt hat, ich glaube 18. oder 17. Jahrhundert, Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes. Ende im Sinne von Ziel. Mhm. Darauf läuft es hinaus, weil der Schöpfungsbericht schildert uns das. Er schafft Leben, und zwar Leib, anfassbares Leben. Und im Evangelium wird Jesus Leib in der Inkarnation. Und das ist nicht nur umzu oder vorübergehend oder weil es nicht anders ging, sondern das ist Gottes Wille. Und darin ausgedrückt ist eben auch, dass Leben bei Gott ist, wie ich sagte. Und ich glaube, der Hebräer will einfach sagen, es geht eben zu Gott zurück. Das Geheimnis des Lebens, was ja sowieso ein Geheimnis bleibt, ne, wie kann etwas, was nicht lebendig ist, lebendig werden? Da, wo auch die Physik und die Biologie so an die letzte Grenze stößt, wo wird der Schalter umgelegt zwischen jetzt lebt es und jetzt lebt es nicht? Mhm. Also dieses Geheimnis, das ist bei Gott verortet, verborgen, beim Prediger wirklich als auch ein Ort bezeichnet. Ne? Und mehr will, glaube ich, der Hebräer im Alten Testament nicht wissen, als ich bin dann bei Gott aufgehoben. Das ist was anderes als bei Plato. Mhm. Da hebt jeder sich selber irgendwie auf. Na, da ist es ja noch die Individualität dieser Seele, die dann noch fortbesteht. Und da würde ich einfach auch dieses Modell hinterfragen und sagen, ja, die Frage ist, wer berechtigt? Du hast sie ja jetzt auch noch mal gestellt, wo bin ich denn dann? Und die Bibel würde immer sagen, bei Gott.
Das heißt also, nicht eine große Festplatte oder der Speicher oder so ist entscheidend und meine Kontinuität, sondern dass Gott mich erinnert, sozusagen. Ja, könnte man das vielleicht so sagen, dass Gott mich erinnert und als Schöpfer auch wiederherstellen könnte, sozusagen.
Und will.
Und wird. Durch die Auferstehung dann im Neuen Testament.
Ja genau.
Jetzt gibt es ja aber trotzdem, trotzdem die Aussagen in der Bibel, die so zu diesem zweiten Modell passen, was du gerade vorgestellt hast mit dem platonischen, ja, was ja auch später in die Kirche kam, mit Hölle, Qual, Seele, unsterblich, die scheint ja doch auch im Neuen Testament zumindest begrifflich verankert zu sein. Ja. Ich habe hier gerade mal einen Text aufgeschlagen, Matthäus, Jesus selber sagt das, ja. Matthäus Kapitel 10. Da spricht er auch von Hölle und von Seele. Ja. Mhm. Hier heißt es in Matthäus 10, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Mhm. Das klingt doch schon stark so nach dem platonischen Modell, die Seele. Der Leib stirbt, ja, den Leib kann man töten, aber die Seele, die lebt halt und dann gibt es eben auch noch eine Hölle. Ja. So als Ort der Qual, wo dann die Bösen, die es nicht geschafft haben in den Himmel, dann leiden müssen und so. Mhm. Ist das, also seht ihr das im Text? Oder wie, was würdet ihr sagen bei Leuten, die sagen, hier, da steht's doch. Das spricht doch fürs platonische Modell.
Ja, also es spricht nicht fürs platonische Modell, sondern ich würde sagen, es erklärt, warum das platonische Modell, was ja ein platonisches Modell ist und kein christliches, wo leichtes Spiel hatte, dann auch fruchtbaren Boden zu finden, um einzudringen in die kirchliche Dogmatik und Theologie.
Und ich glaube, als erstes müssen wir Begriffserklärungen machen, denn, weil Hölle steht da ja nicht. Da steht dann Gehenna. Mhm. Also, und das gibt ja sehr viele Theorien darum, welcher Ort damit verbunden ist. Ob das irgendwie ein Ort war, der den Leuten bekannt war, als ein Ort der Verderbnis oder... Da gibt es ja mehrere Ansätze zu. Jedenfalls ist es eine Brücke, die Jesus schlägt in seiner Zeit, wo die Leute wussten, was damit gemeint ist und eben noch nicht die durch die christliche Geschichte und das Mittelalter befeuerten Bilder auslöste, die wir haben. Also wir lesen ja immer zurück. Wir kommen ja mit dem ganzen Gepäck, das wir haben von Hölle und mit allem drum und dran. Genährt aus dem Mittelalter und Luther und
ewig Ketzel brennende Hölle
und sowas. Ja. Mit dem Gepäck kommen wir an den Text heran und müssen erstmal klären, ob das ist, was hier gemeint ist.
Ja, was ist denn damit gemeint?
Also ich verstehe es so, dass der Text, ich verstehe es so, dass Menschen nicht die Möglichkeit haben, einen Menschen in seiner gesamten Existenz auszulöschen. Mhm. Also ich kann dich umbringen. Ich kann einen Menschen umbringen, aber seine Gesamtexistenz, also wie Gott dann zu diesem Menschen steht und ob Gott diesen Menschen wieder lebendig macht oder wieder zurückruft, das steht nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Also er kann endgültig auslöschen oder er ist derjenige, der Leben verleihen kann, und so wie Christus ist er dann auch gezeigt hat, auch doch Menschen zurückholen kann von dem Tod. Lazarus-Erfahrung, wo es ja ganz klar ist, dass für alle Menschen, umstehenden, umliegenden Menschen sagen, er ist tot, er ist gestorben, du bist zu spät, du hättest ihn heilen können, als er noch irgendwie noch nicht gegangen war. Und Jesus sagt, nee, er schläft. Die sagen, ach so, nee, er ist wirklich tot. Und also Gott kann Menschen, Gott hat das letzte Wort über das Leben. Weil von ihm kommt das Leben. Menschen können einen Teil da sozusagen Leben begrenzen.
Aber um nochmal den Text. Genau, aber um bei dem Text zu bleiben, wer ist denn das? Fürchtet euch nicht, also fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verderben
kann. Ja, das hat der Klaus schon gesagt. Also bei mir steht die Überschrift Menschenfurcht und Gottesfurcht. Also muss es wohl Gott sein. Ne? Das hast du ja schön ausgearbeitet jetzt. Ne?
Also das wäre ja auch mehr dieses hebräische Modell, dass Leben und Tod in Gottes Hand sind.
Also letztlich meint Jesus, wenn er in dem zweiten Halbsatz sagt, der Leib und Seele verderben kann, Gott. Ja, also Gott kann das Leben komplett auslöschen.
Genau.
Und die Seele ist hier nicht unsterblich, sondern die ist auch
verderblich. Sie ist verderblich. Ja, genau. Sie wird vernichtet.
Und wie versteht ihr diesen Dualismus in dem ersten Teil? Also es geht ja schon um den Leib und dann doch die Seele, die wohl was anderes ist. Ja, wir haben ja vorhin versucht rauszuarbeiten in 1. Mose 1 und 2, dass Seele das Ganze meint, oder?
Ja, genau. Und ich glaube, der Dualismus, der hier aufgemacht wird, denn worum geht es denn? Menschenfurcht und Gottesfurcht. Nachher gibt es mit den Sperlingen weiter. Also, dass unsere Haare
gezählt
sind, wir uns nicht fürchten müssen. Das ist ja die Überschrift, fürchtet euch nicht. Das ist ja das Schöne daran. Ne? Und dass es hier viel mehr darum geht, einen Gegensatz zu machen mit den täglichen Ängsten, die wir haben. Das ist Leib. Mhm. Ja? Was esse ich, was trinke ich, was kleide ich. Und Jesus sagt, denkt an das Ganze. Also habt nicht nur Angst um euer Leben und was wird mein nächster Job sein, sondern macht euch Sorgen darum, wie es euch wie es eurer Seele geht. Und das ist ja nicht Seele jetzt in dem Platonischen, sondern es ist wie wenn ich jemanden treffe, einen alten Freund, frage, wie geht es deiner Seele?
Also das umfassende Leben.
Dann meine ich doch damit, wie geht es dir innerlich? Bist du ein zufriedener Mensch?
Wobei ich glaube, dass Jesus hier schon an die Märtyrer denkt. Also er redet ja auch hier im Zusammenhang, predigt auf den Dächern, redet im Licht. Und dann fürchtet euch aber nicht vor denen, die den Leib töten. Weil vielleicht die Angst da sein könnte, wenn ich getötet werde, dann, was ist dann überhaupt mit meinem Glauben? Und
aber das ist doch die Überschrift, Menschenfurcht
genau.
Und Gottesfurcht.
Und fürchtet euch nicht vor denen, denn ihr seid insgesamt bei Gott geborgen. Und das kann nicht genommen werden. Diese Entscheidung, die ihr für Gott getroffen habt, die kann nicht getötet werden. Sondern fürchtet euch lieber vor dem, der tatsächlich aufgrund eurer falschen Entscheidung oder eures Unglaubens in dem Fall dann euch verderben kann.
Also Gott stellt, oder Jesus stellt hier im Grunde genommen die menschliche Tötung sozusagen gegenüber. Ja. Also die menschliche Unvollständige, ja, ja, die nur höchstens das Leibliche betrifft, genau, gegenüber mit der göttlichen, ja, die letztlich die ganze Existenz des Menschen auslöschen kann.
Naja, und es ist ja halt, also er hilft, glaube ich, auch mit solchen Aussagen dem Einzelnen damals, aber auch dem Leser heute, über die sichtbare, greifbare Wirklichkeit auch hinaus zu denken. Denn wenn wir als Menschen in diesem Rhythmus, du wirst geboren und du stirbst und der Nächste wird geboren und der Nächste stirbt und danach kommt nichts mehr, so ein Art Nihilismus, ja, das ist dann vorbei. Mhm. Es gibt nur das Leben hier. So könnte ich ja auch den Salomo verstehen. Er sagt, lebe, iss, trink, nutz die Chance, die du hast, ja, mach was da draus. Ja. Denn danach ist es vorbei. Ja. Du hast nur diese Jahre, die dir gegeben sind, und du kannst sie nicht mal mehr so richtig mitbestimmen. Ja? Denn manchmal triffst du dich, obwohl du gar nicht willst. Und da sagt Jesus, bleibt aber nicht gefangen, sondern hebt euren Blick, denn da gibt es noch eine Dimension. Und da sind wir bei diesem, ja, wie haben wir noch mal Zugang zu diesem ewigen Leben, wie es zu diesem Leben ohne Ende, wie es am Anfang gedacht war. Und wie geschieht dieser Zugang?
Aber der eigentliche Trost liegt ja in dem, was Jesus anlässlich der Auferweckung des Lazarus sagt vorher, nicht? Wo sie zu ihm schicken, Johannes Kapitel 11 ist das, und wo sie sagen, dein Freund Lazarus ist krank, und Jesus geht aber nicht gleich. Seine Jünger wundern sich schon, warum er nicht gleich geht, wo sein Freund doch so sterbenskrank ist. Und dann sagt er, ja, schließlich nach 2 Tagen, Vers 6, ja, dann sagt er, Vers 7, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Und dann sagt er, Vers 11, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Mhm. Natürlich sagen die Jünger dann, ja, wenn er schläft, dann wird es ja besser mit ihm. Das ist wahrscheinlich der Genesungsschlaf. Mhm. Und dann heißt es hier, Jesus aber sprach von seinem Tod. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Und da sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Wir fahren dann in der weiteren Geschichte, er war schon 4 Tage tot. Mhm. Ja, als das Grab geöffnet werden soll, sagen die Leute, bloß nicht, der stinkt schon. Also er war wirklich tot, er war nicht nur scheintot. Also das ist jetzt, was die Lagerung angeht. Ja, also der Mensch ist wie in einem Schlaf. Und ich finde es interessant, dass Martin Luther auch, der hatte ja ein ambivalentes Verhältnis zu dieser Frage. Ja, einerseits hat er schon an diesem kirchlichen Verständnis festhalten wollen, also da ist was weiterlebt. Auf der anderen Seite hat er das aber eigentlich auch abgelehnt. Ja, diesen Beschluss des 5. Laterankonzils 1532, glaube ich, wo tatsächlich diese platonische Idee in der Kirche verankert wurde, in der Dogmatik, die ja bis heute auch gilt. Hat er dann gesagt, nein, der Mensch schläft. Und das war für Luther eine ganz besondere Botschaft, nämlich die Botschaft, wenn ein Mensch schläft, dann kann er wieder aufgeweckt werden. Mhm. Und dann er schläft nur, in Anführungszeichen, damit er die Stimme Gottes hört. Mhm. Ja, denn wenn ich schlafe, dann kann ich immer noch was hören. Dann ist mein Ohr immer noch in der Lage zu hören und aufgeweckt zu werden. Mhm. Mhm. Ja, und das finde ich sehr interessant. Und das ist der eigentliche Trost. Und da gibt es dann nach diesem Modell, nach dem Modell Jesu, wenn wir so wollen, keine zweite Chance auf Erlösung nach diesem Schlaf, im Tod.
Mhm. Das heißt, der Schlaf würde einsetzen durch den Tod, ja, und erst wieder beendet werden, wenn Gott diese Person dann, ja, auferweckt. Und dazwischen gibt es eben nichts, nur den Schlaf, ja, der eben untätig ist.
Genau, ich meine jetzt nicht bei der zweiten Chance, aber wie, du hast ja vorhin die Frage gestellt, wie kommt dann Leben? Eben durch Christus, ja, für Lazarus unverdient. Mhm. Er tut ja nichts dafür. Nein. Er wird ins Leben zurückgeholt, weil Christus das macht. Und das ist jetzt halt an ein oder zwei einzelnen Fällen zur Zeit Jesu passiert. Und dann halt für alle allgemein dann bei seiner zweiten Ankunft wird er dann wieder Menschen ins Leben zurückrufen. Aber nicht, um ihnen eine neue Chance zu geben, sich zu bewähren oder was auch immer, oder freundlich zu sein und sich nett zu verhalten, sondern dass diese Frage ist vorher schon geklärt für jeden Einzelnen, wer, wen Christus ruft oder nicht. Das ist aber dann auch die Sache Gottes. Das ist dann nicht eine Sache des Menschen, das dann zu entscheiden.
Aber trotzdem müssen wir noch mal einen Blick auf die Hölle werfen. Ja? Das war ja,
ich will auf das Leben schauen.
Aber das okay. Wissen wir, Klaus, das haben wir ja auch gemacht. Und trotzdem ist ja der Begriff Hölle schon mit dem Tod verbunden. Ja? Und mit dem Leben oder wie auch immer danach. Die Frage ist ja, was meint denn die Bibel damit? Du hast ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass da steht gar nicht Hölle, hast du gesagt, da steht Gehenna. Aber es gibt zum Beispiel in der Offenbarung, ja, ich nenne jetzt mal so einen Text, den man auch wieder als Ankerpunkt nehmen könnte für dieses klassische Modell, was wir oft haben im Volksglauben, in Offenbarung 14, gibt es ja schon so Texte, die darauf hindeuten, dass die Hölle so ein Ort der Qual ist. Also hier haben wir zum Beispiel einen Text in Offenbarung 14, Vers 10, da heißt es, dass Leute da, oder hier wird gewarnt davor, etwas zu machen. Denn wer das macht hier, der wird vom Wein des Zornes Gottes trinken, vom Kelch des Zorns, und der wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor dem heiligen Engel und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Du lässt auch nichts aus jetzt.
Aber das klingt doch...
Die schwersten Texte da rein. Einfach so locker vom Hocker.
Das klingt doch sehr stark nach diesem Modell der Hölle, ja, was wir so durch die Kirchengeschichte hindurch, ja, auch in alten Gemälden und so weiter haben, als ein Ort der Qual, ja, wo Leute gequält werden, die eben nicht den Weg Gottes gegangen sind. Ja.
Nee, aber hier sind
und die heiligen Engel und das Lamm schauen zu.
Ja, genau. So steht ja,
genau. Das. Aber für mich muss das erstmal im Kontext betrachtet werden. Und gerade wenn wir bei der Offenbarung sind, die Offenbarung endet am Ende, Kapitel 21 oder 22, es wird kein Leid mehr sein. Also meint die das oder meint die das nicht?
Und kein Tod auch. Kein Leid und kein Tod, beides.
Genau. So. Also meint die das oder nicht? Das ist ja meine große Schwierigkeit mit dem Höllenglauben, dass man dann sagt, naja, irgendwie für uns nicht.
Es gibt dann irgendwo so eine, so eine Mülldeponie, wo es ständig vor sich hin raucht.
Genau. Und ich glaube aber, dass diese Bilder, ich meine, gerade Offenbarung ist ja eine Bilderflut. Mhm. Ja. Aber auch hier, wenn ich genau hingucke, ist ja erstmal die Frage, wer macht's? Ne? Das ist immer das Erste. Und dann die Frage, was ist der Zorn Gottes? Ne? Also ich glaube vielmehr, dass an mehreren Stellen wird das deutlich, dass Gott jemand ist, gerade in der Offenbarung, der vieles zulässt, wo wir uns auch Fragen stellen, warum lässt er das alles laufen? Weil es sich von innen heraus zersetzt. Mhm. Ja. Und das würde jetzt zu tief gehen, das durchzudeklinieren in der Offenbarung. Aber da gibt es mehrere Hinweise darauf, dass er wirklich das auslaufen lässt bis zu seinem bitteren Ende. Und dass das Böse sich ja in sich selbst implodiert sozusagen. Mhm. Das wäre jetzt hier meine Auslegung. Aber auch das Bild selber ist ja der Rauch, der aufsteigt. Oder bei dem Text, den wir gerade hatten, war das Matthäus, den du hattest, wo Jesus hatte, Matthäus 10, geht es ja auch um das Verderben oder Vernichten. Mhm. Rauch war eigentlich immer ein Bild für, da ist ein Verbrennungsvorgang, sage ich mal, ist abgeschlossen.
Sodom und Gomorra ist ja ein gutes Beispiel.
Ja, genau.
Am nächsten Tag ist Abraham, der auf der Anhöhe ist und sieht, wie Rauch aufsteigt. Da ist schon alles vorbei.
Da gibt es ja, glaube ich, auch diesen Jakobus- oder Judas-Text hier in einem Buch vorher, wo gesagt wird, der Rauch von Sodom und Gomorra steigt bis heute auf.
Ja, das wäre ja
oder nichts aufsteigt.
Das wäre ja auch ein physiologisches Wunder, wenn der Mensch, der normalerweise in einem Krematorium innerhalb weniger Minuten verbrannt werden kann, hier plötzlich nicht verbrannt werden kann, sondern so durch ein wundersames Eingreifen Gottes in einen Zustand wechselt, in dem er ewig brennt. Das muss man sich alle mal von der Seite her vorstellen. Ja, ja.
Das heißt also, dieser Zeitbegriff von Ewigkeit zu Ewigkeit oder von Zeitalter zu Zeitalter, wie es man es wörtlich übersetzen könnte, ist nicht im Sinne der Ewigkeitsvorstellung, wie wir sie haben, gemeint. Ja? Sondern sie bezieht sich eher auf das Resultat, wie du gesagt hast. Ja? Der Paralleltext steht in Judas 7. Also direkt vor der Offenbarung, ja, in dem kleinen Brief, der so klein ist, dass er nur Verse hat, keine Kapitel. Und da wird genau dieses Beispiel erwähnt mit Sodom und Gomorra, also alttestamentliche Städte. Da heißt es hier in Vers 7, so sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden des ewigen Feuers Pein.
Also hier das Resultat.
Das Resultat. Es wird also die schon längst Jahrhunderte oder Jahrtausende vergangene Geschichte dieser Städte hergenommen als Beispiel für ein Gericht Gottes, das eben Vernichtung gebracht hat. Und diese Vernichtung, dieses Resultat, diese Vernichtung besteht bis heute fort. Mhm. Also so würden wir die Texte verstehen, Offenbarung 14, dass gesagt wird, es gibt tatsächlich eine Hölle oder eine Qual, eine Vernichtung, aber die ist nicht jetzt schon andauernd, sondern die wird beim Gericht Gottes passieren und sie wird auch nicht ewig andauern, sondern sie wird einen Abschluss finden, nämlich in der Vernichtung des Bösen.
Auch Offenbarung 20 ist es ja auch, da wird es nochmal diese Situation, diese Gerichtssituation auch nochmal vor Augen geführt und ich sah einen großen, ab Vers 11, einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. So, jetzt kommt dieser Auferweckungsmoment und ich sah die Toten, das ist die zweite Auferstehung, sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Ja, das ist nochmal der Fokus eigentlich auf das Leben jetzt, nicht auf irgendwas danach oder auf irgendwelche Verwandten, die mich freikaufen oder was auch immer, darum geht es alles nicht. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Ja, da gibt es auch einen Ort, ja, wo die Toten sind auch da. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und jetzt kommt ja nochmal der interessante Text, auch im Zusammenhang mit Hölle. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Mhm. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und damit ist es wirklich alles zu Ende. Deswegen kann dann in Kapitel 21, was Dennis ja angedeutet hat, kann dann diese Perspektive gegeben werden, kein Leid und kein Tod mehr.
Ja, ja, aber wenn wir über Tod das reden, da haben wir jetzt einen zweiten Tod. Das steht ja da, ne?
Das ist der zweite Tod.
Das ist der zweite Tod.
Das ist dann diese Auslöschung,
die
dann...
zweimal Tod.
Naja, das ist das, was dieser Matthäus-Text ist, wenn Gott dann den Schlusspunkt setzt. Ja. Körper, also ich kann einen Menschen umbringen, aber das ist noch nicht
weil
bei
es
Gott.
Offensichtlich noch einmal eine, das sagt ja auch die Offenbarung, eine Auferstehung gibt, nach der es dann nochmal...
Also Gott behält sich, in ihm ist Leben, von ihm geht Leben aus und er entscheidet dann, wann das Leben endet, in seiner Endgültigkeit.
Und er entscheidet dann auch, und das sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, der dir sehr, sehr wichtig ist, er entscheidet am Schluss, dass das Leben siegt.
Genau.
Genau das Kapitel 21, was wir ja schon angesprochen haben, sagt er dann auch in Vers 4, Gott wird abwischen alle Tränen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dann in Kapitel 22 wird das Bild beschrieben, dass der Baum des Lebens, den du ja erwähnt hast, der am Anfang der Schöpfung ja auch eine Rolle gespielt hat im Garten, dass der hier sozusagen Früchte bringt in Vers 2, 12-mal im Jahr, jeden Monat, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Also hier haben wir dieses, die Bibel endet praktisch mit dem gleichen Bild, mit dem sie am Anfang begonnen hat, dass der Baum des Lebens der Schöpfung zur Erhaltung des Lebens dient und dass das Leben letztlich von Gott geschenkt ist und ohne Tod und ohne Leid ewig fortdauern sollte.
Aber jetzt sind wir ja nicht nur Theologen, sondern auch Pastoren. Habt ihr eine Idee, wie man jemanden trösten kann, der einen lieben Menschen verloren hat und einfach... mit dieser Idee vertraut ist, der ist nicht ganz weg, der ist noch da, der schaut auf mich herab, der nimmt Anteil an meinem Leben. Wir haben schon gesagt, das ist ja sehr differenziert zu betrachten, weil das ist ja nicht wirklich eitel Freude, jemanden hier auf der Erde zu beobachten. Und du hast gesagt, das braucht man nicht unbedingt wieder beobachtet zu werden, aber da wird der Trost rausgenommen. Es ist ja nicht so sehr, da schaut einer auf alles, was ich mache, sondern der ist irgendwie dabei, der ist bei mir, der ist nicht ganz weg. Wie tröstet man so jemand?
Na, ich glaube, in der Seelsorge.
Mit der Botschaft, es gibt keine unsterbliche Seele.
Also in der Seelsorge geht es ja erstmal weniger darum, den Leuten dogmatische Vorträge zu halten, sondern sie da abzuholen, wo sie sind, und erstmal damit ernst zu nehmen. Wir haben ja die beiden Modelle nebeneinander gehalten. Und auch wenn ich mit Pastoren anderer Konfession zusammensitze und so, die das auch sehr vertreten, respektiere ich das ja. Ja? Mhm. Und trotzdem treffen wir uns spätestens bei Offenbarung 21, 22, treffen wir uns doch trotzdem wieder und sagen, es gibt eine Auferstehung, das sagen auch andere. Mhm. Und sind wir uns damit einig, und es gibt das Reich Gottes, das auf uns zukommt, und eine Wiederkunft und so. Aber jetzt in der konkreten Seelsorgesituation höre ich doch erstmal zu. Also ich wüsste nicht, wie ich da. Also das, was ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, nämlich zu sagen, der Verstorbene, das Leben des Verstorbenen, die Seele, wie auch immer, ist bei Gott aufgehoben. Das ist für mich immer eine Aussage, die gilt, und zwar in allen Modellen. Ja? Ja. Die ist sozusagen sprachlich tragbar, egal aus welchem Hintergrund ich komme. Mhm. Auch wenn die Leute sagen, ja, mein Mann ist verstorben, der hatte aber nie was mit Kirche am Hut, was wird aus dem? Dann sage ich, der ist bei Gott aufgehoben.
Ja. Letztlich muss Gott entscheiden, wie er mit Menschen umgeht. Aber ich glaube, dass die Hoffnung, und damit, denke ich, können wir unser Thema auch abschließen dann, dass die Hoffnung letztlich die ist, die hier in Vers 4 in Kapitel 21 ausgedrückt hast. Gott, der ist, der die Tränen abwischt. Genau. Ich denke, wenn wir mit Menschen in Beziehung zu Gott führen, dann wird er auch für den Trost sorgen.
Mhm. Genau. Und damit bleibt der Mensch halt, wird der Mensch nicht mit einem anderen Menschen verbunden, sondern eben mit Gott verbunden, der den noch viel tieferen Trost geben kann als jetzt Mensch, Mutter, Vater oder wer auch immer, der von oben herabschaut.
Ja, danke für eure guten Gedanken. Ich freue mich auf das nächste Thema.
Okay. Ich hatte nur gesehen, wir haben noch mal 58:30. Ja, genau.
Ist aber richtig. Aber der Punkt war doch, aber den Satz, den du gesagt hast, der kam noch, der wird dann noch auf der Sendung sein. Weil der
ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Ja, weil was auch das, was du gesagt hast.